Ja, liebevoller Vater, wie wir gesungen haben, wir sehnen uns nach mehr. Das Endziel wird der Himmel sein, deine Herrlichkeit, dass du uns dazu berufen hast, ist so fast unfassbar, Herr. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen über dein Wort, bitte gib uns die Gnade. Öffne uns die Augen und lass uns Jesus sehen und in ihm wachsen. Amen. Ja, also die Sehnsucht des Christen. Es ist ja so, wenn ein Mensch, wir haben vor 14 Tagen, glaube ich, war es, über die Sehnsucht des Menschen, über die Sehnsucht der Seele geredet. Und dass jeder Mensch mit dieser Sehnsucht lebt. Und erst wenn dann ein Mensch zu Jesus Christus gefunden hat, ist diese Sehnsucht gestillt. Dann hat er zur Quelle des Lebens gefunden. Professor Simpson war ein sehr berühmter Mediziner, Wissenschaftler. Er hat zum Beispiel das Chloroform erfunden und verschiedene wichtige chirurgische Instrumente, durch die er dann auch berühmt geworden ist. Und einmal wurde er gefragt in einem Interview, was denn eigentlich seine größte Entdeckung gewesen sei. Und darauf antwortete er: Meine größte Entdeckung war die Rettung meiner Seele. Die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus Christus mein Heiland ist. Ich denke, jeder, der das erlebt hat, kann damit beipflichten. Als ich Jesus erkannte, wurde mein Herz ruhig. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Jetzt haben wir diese Sehnsucht gestillt oder ist uns gestillt worden nach Vergebung, nach ewigem Leben, ein Kind Gottes zu sein. Aber ich glaube, wenn man dann ein Christ geworden ist, dann werden auch noch andere Sehnsüchte in einem wach. Ich dachte an Psalm 73, Vers 25. Wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde? Boah, also wenn ich über dieses Wort stille werde, dann muss ich sagen, uiuiui, also so weit wie der Psalmist bin ich, glaube ich, noch nicht. Aber man übt sich ja darin, ja. Paulus, wir haben das gelesen, hat sich auch darin geübt, zu trachten nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Und wie muss man erfüllt sein mit einer Sehnsucht, wenn man das so sagen kann? Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Können Sie das auch sagen? Also, ich muss da ganz ehrlich sein, also so ganz kann ich das noch nicht. Aber ich möchte das immer mehr lernen. Und was sind das für Sehnsüchte? Ganz einfach, zunächst einmal die Sehnsucht nach tieferer Gemeinschaft mit Jesus. Also wenn man jetzt Christ geworden ist und die Ursache oder die Ursehnsucht gestillt ist, dann hat man Sehnsucht ganz einfach nach tieferer Gemeinschaft mit Jesus. Und das hat so ganz verschiedene Aspekte. Und ich möchte mal versuchen, den ein oder anderen Aspekt herauszugreifen. Da ist zum Beispiel die Sehnsucht nach tieferer Erkenntnis. Ich denke, das haben wir, oder? Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ich sage es nochmal, und die Ursehnsucht gestillt ist, dann haben wir aber Sehnsucht nach tieferer Erkenntnis. Wir wollen Jesus einfach besser kennenlernen. Menge Bibel ist Ihnen vielleicht bekannt und dieser Professor Hermann Menge, der hat sich, glaube ich, der hatte schon an der Bibel gearbeitet und sie schon teils übersetzt und überarbeitet und so weiter und so fort. Und dann ist er erst mit 60 Jahren wirklich durchgedrungen, als er mit der Bibel schon am Arbeiten war. Und dann bekennt er nachher mit 60 Jahren, ich zitiere, Es erfasste mich eine solche Freudigkeit, dass ich der Außenwelt immer mehr absterben, jede andere Beschäftigung aufgab und mich nur noch der Übertragung der übrigen Bücher sowie der wiederholten Überarbeitung der übersetzten Teile widmete. Also wer Jesus kennengelernt hat, der will in ihm wachsen. Und das ist es auch, was die Bibel uns lehrt. Zum Beispiel Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 17, das war ihm ein Anliegen für die Gemeinde, das war ihm ein Gebetsanliegen, dass sie, ich gebe das mit meinen Worten weiter, wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist mit Sehnsucht verbunden. Damit kann man zu Bett gehen und damit kann man aufstehen. Oder der Apostel Petrus, sein Kollege, ja, beide beginnen mit P, der hat geschrieben in 2. Petrus 3, 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, wir haben, als wir uns bekehrten, haben wir zur Gnade gefunden. Und es war einzig und allein die Gnade, die uns gerettet hat. Gott ist uns nachgegangen. Da waren wir noch Sünder, da waren wir noch Feinde. Und da gibt Gott uns die Gnade ohne Zutun irgendeines Werkes von uns und rettet uns. Und jetzt schreibt Petrus, dass wir diese Gnade aber weiter benötigen und wir sollen in dieser Gnade wachsen. Wir sollen tiefer erkennen, was habe ich eigentlich alles an Gnadengaben in Jesus bekommen? Wo bin ich mit ihm hinversetzt? Oder der Geist, der mir gegeben worden ist. All die Verheißungen, die ich in Jesus Christus habe, das ist ja schier unausschöpflich. Das ist wie mit einem Kind, also wenn ein Baby zur Welt kommt, dann ist es ja ein vollkommener Mensch, oder? Ist vollkommen da, da muss nichts noch irgendwie zuwachsen. Aber das Baby selber muss sich entwickeln, es ist vollkommener Mensch. Aber es muss wachsen, es muss laufen lernen, sprechen lernen. Also ich weiß noch, als ich das Licht der Welt erblickte, war ich erstmal sprachlos. Ja, aber das kam dann mit der Zeit, ja? Und so ist das im Glauben auch. Wir werden von Neuem geboren, sind vollkommen erlöst, aber dürfen jetzt in dieser Erkenntnis und in den Gaben auch, wie Tobias gesagt hat, wachsen und gedeihen. Das war den Aposteln ein großes Anliegen, selber darin zu wachsen. Und das sollte eine Sehnsucht sein in meinem Leben. Und da sind wir bei dem anderen Aspekt vielleicht, Sehnsucht nach mehr Jesus. Gut, das ist eigentlich das Gleiche. Wachsen in seiner Erkenntnis ist das Gleiche. Ich möchte mehr Jesus, ja, das haben wir doch, oder nicht? Das ist doch wahrscheinlich unser Anliegen. Ich möchte mehr Jesus haben, weniger ich, so ganz nach dem Prinzip von Johannes dem Täufer damals. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und da habe ich eben dieses Paradebeispiel, darum habe ich dich gebeten, das zu lesen, Philipper Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Und erlauben Sie mir, das auch nochmal zu lesen, weil das ist jetzt für mich so ein... Es gibt ja viele solche praktische Beispiele, von, die jetzt Sehnsucht ausdrücken nach mehr Jesus aber, oder nach tieferer Erkenntnis. Aber das ist für mich jetzt so ein ganz besonderes Beispiel. Was ging da in dem Herzen von dem Mann vor, der das geschrieben hat? Philipper 3, 10 bis 14. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also nehmen wir aus diesem Text mal so einige Gedanken heraus. Der erste ist, was für eine Sehnsucht spricht aus diesem Abschnitt. Und das schreibt ja nicht irgendeiner. Ich meine, das schreibt doch, ja, sagen wir mal, der größte Apostel oder einer der größten Apostel. Ja, Petrus, Paulus, Johannes und so. Aber das waren doch wirklich, also gewaltige Männer. Und da sagt er, ihn zu erkennen. Ja, aber Paulus, du bist doch Apostel. Du bist doch berufen worden. Du hast doch eine Erkenntnis bekommen wie kaum ein zweiter im Neuen Testament. Und da schreibt dieser Mann den Philippern, um ihn zu erkennen. Er hat Jesus gesehen. Er ist vor ihm niedergefallen. Jesus hat mit ihm gesprochen, er hat ihn berufen, er hat ihn mit seinem Geist erfüllt, er hat ihm so viele Offenbarungen gegeben und dieser Mann ist ein Nimmersatt. Ich möchte ihn erkennen. Mensch, diese Sehnsucht, die möchte ich haben. Und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erleben. Jetzt. Hier im Leben schon. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann auch das Bekenntnis, dass er nicht vollendet ist. Das macht mir Mut. Weil es gibt so viele Christen, wissen Sie, die stellen sich da, nicht selten sind das auch Führerpersönlichkeiten von religiösen christlichen Gemeinschaften, da denkt man, wenn man die sieht und hört, also die kann kein Wässerchen mehr trüben, die sind also sowas von vollkommen. Und so reden sie dann auch. Und da kommt man sich ganz klein vor. Aber sehen Sie, der große Apostel Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. So hat der von sich gedacht. So war der erfüllt, mit mehr Jesus Sehnsucht nach ihm zu haben. Und dann war er so fixiert auf das eine Ziel. Also er sagt, egal, ich will ihn mehr erkennen, ich will in seine Auferstehung eindringen, aber auch in seine Leiden. Und dann sagt er, eins aber tue ich, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht vollendet. Eins aber tue ich, ich bin so erfüllt mit Sehnsucht. Eins aber tue ich. Da dachte ich an David. David, der König Israels, der hat einmal Ähnliches gesagt, Psalm 27, 4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, merkt ihr, wie Paulus. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Was spricht da eine Sehnsucht? Eins aber tue ich, sagt Paulus. Eins erbitte ich, sagt David. Und dann denkt man auch vielleicht an den reichen Jüngling, der einmal Jesus Christus begegnet ist und er wollte mehr. Er war pflichtbewusst. Er war sehr religiös. Er war geübt darin, die Gebote Gottes zu halten. Und er konnte sogar von sich sagen, das habe ich alles gemacht, das tue ich alles. Und dennoch war seine Frage, was fehlt mir noch? Was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu haben? Also da war, obwohl er schon so viel getan hat und von sich behauptete, vielleicht nicht ohne Hochmut, ich halte ja alle Gebote, und doch wusste er, was fehlt mir noch, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann schaut Jesus ihn an, er liebte ihn, und er sagt ihm, eins fehlt dir. Verkaufe, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Also er sagt ihm mit anderen Worten, ich fehle dir. Und erst wenn du mich ganz hast, dann hast du ewiges Leben. Das ist ja das Wunderbare. Jesus, das erklärt uns die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Jesus ruft uns ja nicht auf in eine neue Religion. Er ruft uns nicht auf zum weiteren oder tieferen Befolgen von Regeln. Er ruft uns zu sich selbst. Er ruft uns zu einer Beziehung mit ihm. Und wenn wir diese Beziehung mit ihm haben, in Jesus, durch sein Wort, Kraft seines Geistes, dann wird unser Leben verändert. Und das war bei Paulus so. Paulus sagt, eins aber tue ich. David sagt, eines erbitte ich vom Herrn. Und der Herr sagt dem reichen Jüngling, du, eins fehlt dir. Ja, und wenn man dann weiterliest, was Paulus, ja, wenn Paulus jetzt sagt, eins aber tue ich, ja, was tut er denn? Er schaut nicht wehleidig zurück, sondern er schaut mutig nach vorne. Das ist ja auch, was Jesus gesagt hat, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist meiner nicht wert. Und Paulus schreibt dann in Vers 13, vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. Einmal war das religiös gemeint. Paulus war ja auch ein Pharisäer von Haus aus und er konnte von sich sagen, ich habe eigentlich die Gebote vollkommen ausgelebt, das Sinai-Gesetz. Aber jetzt hatte er Jesus Christus kennengelernt und er sagte, ich vergesse das alles. All das, was ich mal an Religiosität kannte und versucht habe zu befolgen, das vergesse ich alles im Angesicht Jesus, was ich von ihm bekommen habe. Er stochert aber auch nicht mehr rum in vergangenen, längst vergebenen Sünden. Eins, ich vergesse was da hinten. Ich habe Vergebung. Und es ging ihm auch nicht um Vergangenheitsbewältigung, um Aufarbeitung von Vergangenheit, was alles schlecht in seinem Leben gelaufen ist oder andere schlecht an ihm werden ließen oder dazu beitrugen, dass es schlecht wurde. Nein, alles weg. Ich habe nur noch eins, Jesus vor Augen. Ich sehne mich nur noch nach ihm und vergesse alles andere. Das lasse ich hinter mir. Hinter mich? Mir. Er war so von der Sehnsucht gepackt, das Auferstehungsleben jetzt bereits zu leben. Er sagt, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ja, Paulus war doch Christ, er war doch wiedergeboren. Er konnte doch schon sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ja, Paulus, Du wirst doch mal auferstehen. Warum schreibst du denn hier, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten? Da meint er eben nicht, glaube ich, die Auferstehung aus den Toten dann mal im Jenseits, sondern er möchte jetzt hier auf der Erde das Auferstehungsleben des Herrn Jesus Christus schon leben, praktizieren in dieser Kraft. Und darum will er auch seinem Tod gleichgestaltet werden. Und hat alles daran gesetzt, hat gesagt, ich will auch mitleiden. Also er gab sich nicht zufrieden, er wollte mehr denn je Jesus. Und dann die Sehnsucht nach oben. Ich meine, das hatten wir auch gesungen, wir kommen auch später hoffentlich noch darauf. Aber Vers 14, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus war nur noch nach oben ausgerichtet. Jesus hat es ja mal in den Evangelien anders gesagt, da ging es um das irdische Reich, da ging es um das irdische Volk Israel. Und da hat er gesagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Damit meinte er das Himmelreich, das auf dieser Erde gegründet wird. Aber Paulus hat jetzt ein ganz anderes Denken, auch vom Herrn bekommen, in Bezug der Berufung der Gemeinde. Denn unsere Berufung, unsere Erwartung ist nicht das Himmelreich auf Erden. Das natürlich auch, das wollen wir nicht verleugnen, das gehört dazu. Aber unsere Berufung geht ja viel weiter. Die ist wirklich im Himmel, zur Rechten Gottes. Und darum sagt er dann an anderer Stelle, zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1 und 2, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist, ja, oder Vers 2, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich nur noch dich habe, Psalmist haben wir das gelesen. Also ich muss Ihnen sagen, ich kam da in der Vorbereitung, weil man kann das vorbereiten, ja. Man kann es vielleicht auch verkündigen, mehr oder weniger, ja. Aber ich sage mir, ich habe auch heute Morgen dafür gebetet, Herr, ich möchte lernen, das wirklich auch auszuleben. Also da bin ich ja noch so weit von weg, du. Diese Sehnsucht möge mich packen. Und dazu gehört auch noch ein Aspekt, Sehnsucht nach mehr Jesus, nach tieferer Erkenntnis. Dazu gehört natürlich das Wort Gottes und das Gebet, ja. Also ich glaube, mein Umgang mit der Bibel, dein Umgang mit der Bibel zeigt, von welcher Sehnsucht du ergriffen bist. Und auch dein Gebetsleben zeigt, welche Sehnsucht dich treibt. Es ist wie mit einem Garten, ja, wenn Sie einen Garten haben, ja, den muss man pflegen. Wenn man den nicht pflegt, säubert, gießt, düngt, dann kommt das Unkraut, dann können die Pflänzchen nicht gedeihen. Und so braucht unser geistliches Leben auch Pflege. Im Wasserbad des Wortes, im Gebet. Jemand drückte es so aus, die Sehnsucht betet stets, auch wenn die Zunge schweigt. Wenn aber das Gebet einschläft, wird die Sehnsucht erkalten. Und wenn wir bei dem Gebet sind, beim Wort Gottes und das in Verbindung mit Sehnsucht, dann denkt man natürlich auch an die Sehnsucht, dass andere Menschen auch mit dem Evangelium erreicht werden. Klar, ich bin Prediger, ich reise durch die Weltgeschichte. Aber ich frage mich das, ich schlage an meine eigene Brust. Ich sage, Norbert, was tust du eigentlich wirklich? damit Menschen erreicht werden. Dass ihre Sehnsucht gestillt wird. Jesus hatte die. Jesus hatte diese Sehnsucht. Er hat seinen Jüngern gesagt: Komm, lass uns weiterziehen. Ich muss auch noch die anderen Orte in Israel erreichen mit dem Evangelium. Dreimal, soweit ich weiß, hat er das israelische Territorium verlassen und ist sogar ins Ausland gegangen, nach Tyrus zum Beispiel, Zidon, und hat dort Menschen geliebt. Ich denke, das war wegweisend, weil das sollte ja später der Auftrag werden auch, den er dann auch seinen Jüngern gegeben hat: Geht hin in alle Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und wie er dann den Paulus eben auch noch speziell berufen hat, für oder als Apostel für die Nationenwelt. Welch eine Sehnsucht muss Gott haben, wir hatten das vor 14 Tagen versucht zu behandeln, welch eine Sehnsucht muss Gott haben nach dem Menschen? Dass er alles gibt. Dass er alles gibt. Und diese Sehnsucht sollte uns anstecken. Und ich meine, klar, wir leben in einer Zeit, da hat man es nicht so einfach. Es gibt sehr viel Feindschaft, zunehmende Feindschaft dem Evangelium gegenüber, Israel gegenüber, der Gemeinde Jesu gegenüber. Aber da habe ich mir gedacht, ja, das steht ja im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8 bis 10, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde waren. Wir waren der ausgesprochene Feind Gottes. Und was tut er? Er liebt uns. Ja, und dann auch wieder Norbert, ja. Wie liebe ich die Feinde Gottes oder die Feinde Israels? Liebe ich sie überhaupt? Bete ich für sie inbrünstig? Jemand sagte: Herr, leih mir ein Stück deines Mantels, damit ich alle Menschen mit der Last ihrer großen Sehnsucht darunter berge. Die Apostel waren von dieser Sehnsucht Jesu angesteckt. Die ließen sich durch nichts ausbremsen. Paulus sagt auch da, da spricht auch wieder seine Sehnsucht, in Apostelgeschichte 20, 24, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Mann, oh Mann, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Ja, das passt auch dahin, was Tobias gesagt hat in Bezug unserer Kinder oder unserer Enkel, ja, dass wir da wirklich investieren. Ich denke an die Männer und Frauen in den Erweckungszeiten, 19. Jahrhundert und auch schon vorher. Was haben die auf sich genommen? Die hatten ja nicht die Mittel, wie wir sie heute haben. Zum Beispiel, da gab es noch kein Flugzeug oder so, ja? Und die haben ja Länder erreicht. Das ist ja unglaublich. Was haben die für Strapazen auf sich genommen? Was haben die aufgebaut? Was hatten die für Visionen und haben die umgesetzt? Oder auch in den 50er Jahren, 60er Jahren, ob das ein Billy Graham war oder unser Wimalgo, Friedrich Vogel, Anton Schulte und Jans Team und wie haben die alle geheißen, ja, 50er, 60er, 70er Jahre. Mensch, was haben die erreicht? Hand aufs Herz. Wie viel beten wir? Was tun wir? Was geben wir? Was setzen wir dafür ein, dass Menschen zu Gott finden? John Wesley hat gesagt: Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde die Welt erschüttern. Aber dann noch ein guter Rat, also bin ich darauf gestoßen oder ist mir das zugefallen, weil ich mir dachte, ja na gut, das will ich aber auch noch erwähnen, also ich zitiere das jetzt, das habe ich abgeschrieben, und da schreibt ein Erweckungsprediger, der damals Erweckungsprediger war, und der schreibt, das ganze Evangelium will nichts als Freude dem Menschen anbieten. Deswegen hat man sich in Acht zu nehmen, nicht einen Schreck daraus zu machen oder gar Jesus, den Freudenbringer, als einen Sinai-Donner hinzustellen. Fand ich irgendwie gut. Natürlich, wir müssen ja die Wahrheit sagen. Wir müssen dem Menschen sagen, hör mal, du bist ein Sünder und in deiner Sünde bist du verloren und du brauchst Jesus. Und ohne ihn hast du schon eine Ewigkeit, aber keine Ewigkeit im Himmel. Diese Wahrheiten müssen wir sagen, aber wie wir es sagen, ja. Also manchmal höre ich auch Leute, also die verkündigen das Evangelium dermaßen mit einem Schrecken, also die Leute laufen weg. Die haben nur noch Angst oder die sagen, das ist ja fürchterlich. Also es braucht auch Weisheit oder Taktgefühl, ja, Liebe. Jesus ist ja da unser bestes Beispiel. Und dann als letzter Punkt dann Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu und seinem Reich. Das ist jetzt natürlich das, wir haben das ja auch jetzt verschiedentlich gesungen und auch gehört, das wunderschöne Lied vom Jugendchor. Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Sehnsucht nach seinem Reich. Ja, dass wirklich sein Reich kommt und sich hier verwirklicht. Sein Recht sich hier auf dieser Erde verwirklicht. So möge es doch sein. Ich habe das gerade heute Morgen gelesen. Ist das so ermutigend. Psalm 17, Vers 15. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Und jetzt kommt es. Werde mich satt sehen, wenn ich erwache an deinem Bild. Boah, auch Sehnsucht, ne? Wenn ich erwache, werde ich mich satt sehen an deinem Bild. Das ist Hoffnung. Hoffnung der Auferstehung. Was wird das ein Staunen geben, ja? Wenn Gemeinde Jesu aufersteht und in das Angesicht des Herrn Jesus Christus sieht, ich werde mich satt sehen an deinem Bild. Darf ich dich da auch fragen, hast du nicht auch diese Sehnsucht, keine Tränen mehr, kein Leid mehr, nicht nur jetzt fromme Floskeln, sondern keine Kriege mehr, Frieden? Es tat uns dieser Tage so leid, es ist ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, die hat sich das Leben genommen. Interessant ist, sie kam aus schwierigen Familienverhältnissen, hat eine Ausbildung gemacht oder war dabei, ja, die Ausbildung zu machen und hatte in ihrem, wie heißt das da, Instagram die Dinger da, da hat sie noch geschrieben, einen Vers gepostet, ja, sinngemäß, also ich glaube jetzt aus der Offenbarung, und es wird 21, und er wird abwischen alle Tränen. Sagt ein junges Mädchen, das verzweifelt ist. Kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen. Man weiß auch nicht, ob sie wirklich gläubig war. Aber das schreit doch Sehnsucht, oder nicht? Ich möchte so gerne raus aus diesem Leid. Wir kennen die Menschen ja nur von Angesicht und wissen nicht, was in ihren Köpfen vor sich geht, in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Die großen Nöte. Und darum, Herr, Amen, komm doch bald. Und Petrus, das ist dieser allbekannte Vers, ja. 1. Petrus 1,19, da denkt man wahrscheinlich als erstes dran. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten, ihr wohltut. Also ihr tut gut, auf das prophetische Wort zu achten, Leute. Als auf eine Lampe, das ist ein Licht, das gibt Orientierung, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also es soll euch ein Licht aufgehen, sagt Petrus. für das prophetische Wort, für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das darf euch nicht unbewegt lassen. Oder Jesus, als er diese bekannte prophetische Rede hält auf dem Ölberg, Matthäus Kapitel 24, dann beendet er das quasi und sagt dann in Vers 45, 46, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen Nahrung zu geben zu rechter Zeit? Ja, was ist das im Kontext der Endzeitrede Jesu, der Prophetie? Das ist die Prophetie. Gib Nahrung zur rechten Zeit. Das ist notwendig, der ganze Ratschluss, aber eben das auch. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Ja? Ist auch wichtig. In der kommenden Ausgabe, in der übernächsten Ausgabe vom August unserer Zeitschrift Mitternachtsruf ist ein lesenswerter Artikel drin von John MacArthur aus Amerika. Und er schreibt da einleitend quasi zu diesem Artikel, den er da geschrieben hat. Und das möchte ich gerne vorlesen. Im Laufe der Jahre war es mir ein besonderes Anliegen, Themen anzusprechen, die ich in der evangelikalen Welt für wichtig hielt. Themen, die über die normalen Kämpfe des Dienstes hinausgingen. Ich habe Bücher geschrieben. Chaos in der Charismatik oder so ähnlich. Oder Fremdes Feuer. Und dann werden verschiedene Bücher aufgelistet. Und dann schreibt er weiter, das sind nur ein paar Beispiele für vergleichbare Themen, die ich über die Jahre angesprochen habe. Aber ein Problem bleibt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir der Herr geben wird, aber ich möchte eine letzte Anstrengung unternehmen, um die Wahrheit in Bezug auf dieses besondere Problem, das mich unablässig beschäftigt, auf den Leuchter zu stellen. Es ist eine Lehre von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Erlösten, sondern für die ganze Welt. Die Bibel ist präzise, klar, kraftvoll und hoffnungsvoll, wenn sie davon spricht. Doch seltsamerweise wird diese Lehre, nämlich die Eschatologie, die Lehre von der Endzeit, von vielen Menschen mit einer gewissen Gleichgültigkeit behandelt. Das hat er gut auf den Punkt gebracht, oder? Hat er gut auf den Punkt gebracht. Wir hatten darüber schon, ich gehe da nicht mehr weiter darauf ein, aber Jesus, als er damals das letzte Mal Passa hielt mit seinen Jüngern und dann das Abendmahl einsetzte und damit auch den neuen Bund in seinem Blut, da hat er gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses letzte Passa jetzt mit euch zu feiern. Und dann den neuen Bund einzusetzen. Und Paulus greift das ja dann später auf in seinem Abendmahlskapitel, 1. Korinther Kapitel 11, und bezieht das und sagt, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis dass er kommt. Also Sehnsucht. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu halten. Und jetzt Sehnsucht, bis dass er kommt. Beten, sich damit beschäftigen. Ein positives Beispiel ist da ja die Gemeinde der Thessalonicher. Also ich staune da immer wieder. Wir nehmen die Thessalonicher oder haben diese Thessalonicher Briefe auch in der GBSM durchgenommen und staune jedes Mal neu an diese drei letzten Verse oder zwei letzten Verse, diese Aussagen, die Paulus da macht über die Thessalonicher. Ich meine, wir müssen ja wissen, Paulus war ja nur relativ kurz in Thessalonich. Also in der Apostelgeschichte steht, dass er während drei Sabbaten dort gelehrt hat. Kann sein, dass er etwas länger noch gewesen ist und so. Er hat noch Bezüge empfangen von den Philippern, Aber er war jedenfalls nur kurz in Thessalonich. Und da war es ihm aber ganz wichtig, in dieser kurzen Zeit ihnen auch die Eschatologie über die Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Gerade der erste Thessalonicher, ja, ist ja voll damit. Und dann sagt er vier aufschlussreiche Dinge, sagt er in diesen beiden letzten Versen vom 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Er sagt, es ist allen bekannt geworden. Also die reden hier auch in anderen Gebieten, die reden alle von euch. Ihr seid ein dermaßen Zeugnis. Und worüber haben die geredet? Erst einmal, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Das ist das Erste. Also die Leute sprechen davon, wie offenherzig ihr das Evangelium angenommen habt. Der Paulus, der kam mit dem Silas gerade von Philippi. In Philippi sind sie verfolgt worden, sind ins Gefängnis gekommen. Dann sind sie ja aus dem Gefängnis entlassen worden. Und da kommen die Obersten und die wollen die schnell wegjagen. Geh bloß weg, 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 weiter. Und dann kommen sie nach Thessalonich. Und in Thessalonich, da waren die Leute ganz anders. Ja, die waren viel offener, offenherziger und die haben bereitwillig das Wort Gottes aufgesogen. Und dann sagt er, das ist bekannt geworden. Und das Nächste, was er dann sagt, ist, wie ihr euch bekehrt habt von den Götzen. Das ist auch bekannt geworden, wie ihr erkannt habt, das ist ja alles nur Mist, mit was wir uns befasst haben, hat uns ja nicht weitergebracht. Jemand sagte mal, ich glaube hier auf der Bühne sogar verkündigt, er sagte, er hat viel Yoga gemacht und Esoterik und er sagte, Yoga hilft wirklich, solange du es machst und dann nicht mehr. Nur in dem Moment kommst du vielleicht ein bisschen zur Ruhe, aber helfen wirklich tut es nicht, da braucht es andere Dinge. Und dann sagt er, wie ihr euch bekehrt habt von den Götzen und dann drittens, zu dienen dem lebendigen Gott. Also die sind nicht dabei stehen geblieben, sich nur zu bekehren, sondern die haben eine solche Kehrtwendung gemacht, dass sie jetzt zu Dienern Gottes wurden. Das muss doch auch eine Sehnsucht gewesen sein. Und dann das Vierte, was er ihnen hochhält, das war jetzt wirklich ihre Sehnsucht, indem er ihnen sagt, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Also, die waren unterrichtet, das war für Paulus wichtig, ihnen das zu sagen, obwohl er nur kurz da war. Und die haben genau diese vier Dinge gehabt. Bereitwilligkeit, das Wort aufzunehmen, wirklich all das, was nicht weiterbringt, loszulassen. Dem Herrn zu dienen und Jesus zu erwarten. Und da ist ja der ganze erste Thessalonicher Brief und der zweite ja dann eigentlich auch noch. Die sind ja voll von dieser Erwartung, von dieser Erwartungshaltung. Ja, ich sag mal, so als Vorschlag, nehmen Sie mal einen Buntstift, nehmen Sie mal ganz viel Zeit. Vielleicht haben Sie es ja auch schon gemacht, ich sage gar nichts Neues. Und Sie nehmen sich einen Buntstift und streichen im Neuen Testament, bleiben wir jetzt mal da, im Neuen Testament alles bunt an, was mit der Wiederkunft Jesu oder mit Prophetie oder Zukunft und dergleichen zu tun hat. Sie werden sich wundern, wie bunt Ihre Bibel wird. Sie werden sich wundern. Und das verändert dann auch unser Leben. Natürlich das ganze Wort, der ganze Ratschluss. 1. Johannes 3, 2 bis 3. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also, dass sich befassen mit dem prophetischen Wort bewirkt in uns das Verlangen, die Sehnsucht, ein Heiligungsleben zu leben, was uns nicht immer gelingt. Aber dann stehen wir wieder auf. Er reinigt sich selbst. Also da arbeitet man an sich selber. Ja? William MacDonald sagte diesbezüglich, es ist nicht genug, wenn wir an der Wahrheit über seine Wiederkunft festhalten. Diese Wahrheit muss uns festhalten. Und der Petrus, der schaute sehr weit in seinen prophetischen Aussagen, besonders im zweiten Petrusbrief, da schreibt er, 2. Petrus 3,12, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Merkt ihr? Entgegeneilt. Oder wie Paulus schreibt, die Krone der Gerechtigkeit für alle, die seine Erscheinung lieb haben. Da steckt doch Sehnsucht drin. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und da heißt es in der Studienbibel, entgegeneilen bedeutet, eifrig zu ersehnen, dass etwas Bestimmtes geschieht. Ich sag dir, Petrus schaut hier weit voraus, also er schaut hier in diesen Versen, in diesem dritten Kapitel, schaut er über das tausendjährige Reich sogar hinaus. Er blickt auf den neuen Himmel und die neue Erde. Er sieht, wie diese alte Erde einmal vernichtet wird und dann ein neuer Himmel kommt und eine neue Erde. Und das ist dann der Tag Gottes ohne Ende. Und da sagt er, ihr sollt auf diesen Tag zueilen. Mit Sehnsucht erwarten. Sehnen wir uns nach dem Himmel? Sehnen wir uns nach dem Himmel auf Erden? Ja, was soll ich dann noch weiter sagen? Das muss der Herr in unser Herzen legen. Diese Sehnsucht nach mehr Erkenntnis, diese Sehnsucht nach mehr Jesus, diese Sehnsucht nach Gebet und Bibel, diese Sehnsucht, auch andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, diese Sehnsucht, dass Jesus doch bitte bald kommt, wie wichtig die biblische Prophetie ist. Ich bin da wirklich dankbar, dass wir an dieser Stelle, darf ich das sagen, im Missionswerk Mitternachtsruf unsere Heimat gefunden haben. Ja. Wir haben uns durch Prophetie bekehrt, meine Frau und ich. Also das war so brennend, der Evangelist hat so brennend über die Wiederkunft Jesu geredet. Meine Frau hat gesagt, hoffentlich hört er bald auf. Sonst ist die Entrückung passiert und ich sitze immer noch hier und bin nicht bekehrt. Die wollte sich unbedingt bekehren. Wir waren so ergriffen und dann kamen wir ins Missionswerk Mitternachtsruf, wo man ja dann auch diese Last hatte, wie Malgo seinerzeit schon vor Dr. Wasserzuch und so, Dr. Wasserzuch und viele andere, auch Friedrich Vogel und das, ach, was waren das noch Leute, ja? Die hatten Visionen. Die haben das verkündigt, immer. Die haben es nicht erlebt. Sind alle gestorben. Was haben die gewartet auf die Wiederkunft Jesu? Ja, jedes Mal, wenn das irgendwie grau wurde und Blitz und Donner aus dem Fenster geguckt, für Maranatha, vielleicht kommt bald der Herr. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war eine Liebe. Da war eine Sehnsucht da. Möge diese Sehnsucht in uns wach bleiben, uns weiter unser Leben lang begleiten und uns prägen. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Und danach singen wir noch ein gemeinsames Lied und sprechen dann anschließend den Segen. Herr Jesus, das ist wirklich so, das kann nur dein Geist schenken, auch in meinem Herzen, in meinem Leben, diese Sehnsucht erwecken nach mehr. Mich nicht zufrieden zu geben mit dem, was ist oder was ich habe, sondern mehr Jesus. Mehr dein Wort, den Ratschluss Gottes und die Sehnsucht nach deiner Rückkehr. Herr, dass die Toten in Christus auferstehen, dass die Welt beruhigt wird, dadurch, dass du wiederkommst und Ruhe schenkst. Die Friedlosigkeit, Herr, in Israel, in der Ukraine, in, ich weiß nicht, Somalia und Nigeria und im Sudan und in Nordkorea und in arabischen Ländern und wo überall, Herr. So viel Not und Angst und wir Menschen sind so böse. Komm doch und bring dein Recht, deine Gerechtigkeit. Und die armen Menschen, vielleicht junge Menschen unter uns, die große Not haben in ihren Herzen, das aber nicht nach außen tragen können, nicht zeigen können. Herr, dass wir ihnen begegnen können in deiner ganzen Liebe, unseren Mitmenschen, unseren Nachbarn. Schenke es uns, Herr. Wirke du es selber. Es geht ja nur so. In deiner Gnade. Amen.